Never waste a good crisis. In diesem Sinne, hallo, herzlich willkommen beim Chaos Monkey Talk.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Chaos Monkey Talk. Mein heutiger Gast, Alexander Ehrlich. Einen wunderschönen guten Tag, Alexander.
Hallo, grüße dich. Danke, dass ich hier sein darf. Es ist eine Ehre, ein chaotischer Affe zu werden.
Einige von oder viele von unseren Hörerinnen und Hörern kennen dich wahrscheinlich nicht, aber sind eventuell schon mal in einem Fahrzeug mit einem bestimmten Logo City Tours gefahren. Du bist der Gründer dieses Unternehmens City Tours, aber du bist auch Aktivist in der gegenwärtigen, ich sag mal, etwas chaotischen Situation. Wie würdest denn du das heutige Chaos beschreiben?
Extrem. So viel Chaos wie augenblicklich, so viel Verwirrung, so viel Angst, Spaltung und Unsicherheit hat die Menschheit in ihrer Geschichte nur selten erlebt.
Oh, jetzt machst du aber einen ganz großen Schwenk, selten erlebt. Also wir leben ja hier auf historischem Boden, also in Österreich, Mitteleuropa. Und Chaos haben wir, ich sag mal, vor den ganzen Kriegen gehabt, im Mittelalter gehabt, sind oftmals 20, 30, 70% der Menschen gestorben durch das Chaos. Und jetzt sagst du auf einmal, so viel Chaos haben wir selten erlebt. Was ist für dich denn in der gegenwärtigen Situation so chaotisch?
Nun, ich würde den Vergleich weniger zu den Kriegen herstellen als zu den Glaubenskämpfen des 17. Jahrhunderts, oder auch des 16. Jahrhunderts, denn worum es im Augenblick wirklich geht, ist die Verunsicherung, was sind unsere Werte, worauf bauen wir, wohin wollen wir, wie soll unsere Gesellschaft aussehen, und was wir erleben, ist ein Kampf von zwei vollständig unterschiedlichen Ideologien, einer diktatorischen und einer demokratischen, die gegeneinander antreten, und dazwischen ganz viele Menschen, die sich nicht mehr auskennen.
Wenn wir sagen, die Menschen kennen sich nicht aus, woran liegt es, dass die Menschen sich nicht auskennen in diesem Machtkampf zwischen einer, ich sag mal, diktatorischen Macht als auch der Demokratie?
Das liegt daran, dass die Absichten und Handlungen der Akteure auf beiden Seiten erstens verschleiert stattfinden, zweitens nun nicht alle Menschen erreichen können. Denn ein offener Debattenraum, eine sachliche Information, eine auch kontrapunktische Diskussion in den Medien findet nicht statt. Wir erleben nicht nur einen Glaubenskampf, sondern auch eine Zensur.
Mhm. Wenn du sagst, nicht erreichen können, das, ich sag mal, Zensur gab es ja auch schon zu Galileos Zeiten. Zensur haben wir, ich komme ja aus der ehemaligen DDR, haben wir auch dort gehabt. Zensur kennen wir vielleicht auch aus China. Wie erlebst denn du heute diese Zensur in diesem heutigen Debattenraum oder in dem nicht vorhandenen Debattenraum?
Nun, es haben sich in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten bestimmte Meinungsblasen herausgebildet. Da gibt es nicht nur eine, sondern mehrere. Da gibt es erstens einmal die große Meinungsblase der reichweitenstarken Medien, die großteils identisch berichten, einer vom anderen abschreiben oder sich auf dieselben Nachrichtenagenturen stützen. In dieser Blase sind die meisten Menschen. Dann gibt es bestimmte kleinere Blasen, in denen politisch interessiertere Menschen miteinander sich austauschen, aber großteils unter Gleichgesinnten. Eine auf Twitter und seit neuestem eine andere auf Telegram. Und in jeder dieser Blasen gibt es Zensur für bestimmte Inhalte, die die Menschen, die dort unterwegs sind, nicht hören sollen, nicht erfahren sollen, damit sie gar nicht die Möglichkeit haben, unterschiedliche Systeme, unterschiedliche Weltanschauungen zu vergleichen.
Brauche ich unbedingt diese von dir beschriebenen Medienkanäle, ob das jetzt die Mainstream-Medien sind oder auf der anderen Seite jetzt Telegram, ist es nicht auch möglich, dass wir uns, so wie wir beide uns jetzt austauschen, im Dialog miteinander an einem runden oder eckigen Tisch, je nachdem, wie man sich stoßen und reiben möchte, kann man nicht auch da den Dialog fördern und führen?
Das wäre wunderschön und hat jahrhundertelang funktioniert. Im Augenblick stehen dem zwei Dinge entgegen. Viele haben sich so abhängig gemacht von der Technologie, vom Computer, dass sie menschliche Kontakte bereits vor der Pandemie kaum noch gepflegt haben. Klassisches Phänomen, die Jugendlichen, die sich gegenüber sitzen und miteinander auf WhatsApp schreiben. Zweitens wurden ja gerade durch die Pandemiebekämpfungsmaßnahmen menschliche Kontakte auf ein Minimum reduziert. Nicht nur zur Infektionsbekämpfung, sondern mit Sicherheit auch zu einem gewissen Prozentsatz, damit genau das nicht stattfinden kann. Die gepflegte Konversation am Wirtshaustisch, an der Straßenbahnhaltestelle, in der Disco, soweit das möglich ist, im Theater oder in größeren Freundeskreisen.
Ja, oder aber auch in den Universitäten. Also dort, ich denke jetzt mal an mein Studium, zurück an mein erstes Studium im dialektisch-historischen Materialismus, wo ich mich mit meinem Professor im großen Hörsaal gefetzt habe. Und ihm war das gar nicht recht, aber der Dialog wurde selbst auch mit dem Herrn Professor geführt. Hast du dort auch Einblicke, wie gegenwärtig an den Universitäten dieser Dialog stattfindet oder unterbrochen ist?
Ja, natürlich. Ich habe in letzter Zeit auch mit vielen Studenten und auch mit Lehrenden Gespräche genau über dieses Thema geführt. Und auch wenn das nicht alle so wahrnehmen, gibt es einige, die der Meinung sind, dass auch dort der Diskurs einseitig geworden ist. Im Sinne von, der Lehrende vertritt eine Position, und alle, die zuhören, haben sie zu akzeptieren. Wer sie nicht akzeptiert, möge schweigen oder die Veranstaltung verlassen. Das ist kein Diskurs.
Das ist eher eine normative Wissenschaft. Ja, ich norme schon einmal, was hinten nachher rauskommen soll.
Und hier sind wir nämlich auch schon beim Punkt, welcher Glaubenskrieg findet denn statt? Der aktuelle Glaubenskrieg ist eine ideologisierte normative Wissenschaft, die für sich die Unfehlbarkeit in Anspruch nimmt, ähnlich dem Papst, wenn er ex cathedra spricht. Diese Maßnahmen dürfen nie hinterfragt werden. Die Wissenschaft als Block, als Einheit kennt die allein selig machende Wahrheit und beansprucht die Führung unserer Gesellschaft.
Aber auch in diesem Bereich haben wir ja, ich habe dich ja kennengelernt am 26. Dezember zum Lichtermeer in Wien, wo du ja auch sehr viele Ansprachen gehalten hattest. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass du auch Aktivist bist in diesem gesamten Prozess. Und du hattest dort auch Martin Luther zitiert gehabt. Und ich war in Worms gewesen, wo Martin Luther ja hingeladen wurde, in Anführungsstrichen, und er seinen berühmten Satz dort sagte. Haben wir nicht auch genau eigentlich diesen Punkt, dass wir sagen, ich kann nicht anders, ich muss jetzt so tun? Oder sind wir alle in einer Lähmung drinne, dass wir keinen inneren Antrieb haben, auch zu diesem Diskurs?
Nun, so wie in jeder Krise reagiert der Mensch als Tier mit drei möglichen Strategien: Angriff, Flucht oder Verteidigung. Schockstarre. Und das häufigste Verhaltensmuster ist die Schockstarre. Ich stecke den Kopf in den Sand, Vogelstrauß, und warte, dass das Problem vorüberzieht. Dann gibt es die Fluchtstrategie. Das sind diejenigen, die zwar wissen, dass etwas schief läuft, dem aber ausweichen, indem sie sich unterwerfen, anpassen, indem sie, so gut es geht, sich eine Nische schaffen, sich aber nicht am Diskurs beteiligen. Und diejenigen, die instinktiv mit Angriff reagieren, das sind die, die so wie Martin Luther aufstehen und sagen: Hier stehe ich und kann nicht anders.
Brauchen wir jetzt mehr von diesen Martin Luthers oder können einige wenige, die wie Martin Luther handeln, dann auch die anderen mitreißen? Oder gibt es da irgendwie etwas, womit einfach eine gewisse Dynamik entstehen kann, damit wir auch aus der Schockstarre vielleicht mal rauskommen und drüber nachdenken? Also gar nicht mal zu sagen, ich muss jetzt auch unbedingt in diese Richtung, aber ich komme raus aus dieser Schockstarre und werde wieder handlungsfähig.
Ja, das ist nicht so einfach. Denn in einer idealen Gesellschaft würde jeder einzelne Mensch als mündiger Bürger handeln, sich selbst informieren, selbst recherchieren, sich eine Meinung bilden, dazu stehen, sie vertreten und sich an diesem Diskurs beteiligen. Praktisch ist das in unserer heutigen Zeit fast ausgeschlossen. Denn wenn man nimmt, wie viel Zeit alleine der Arbeitsprozess, das Familienleben und die vielen zahlreichen Interaktionen mit Behörden, mit dem Staat, die vielen zu erfüllenden Amtshandlungen in Anspruch nehmen, bleibt ja kaum noch Zeit übrig. Der normale Mensch braucht Schlaf, er braucht Entspannung, er braucht Erholung. Das kommt schon zu kurz. Und durch diese Schnelllebigkeit haben viele Menschen die Möglichkeit gar nicht, selbst wenn sie wollten, zusätzlich auch noch zu recherchieren, und da müssen sie sich zu einem bestimmten Anteil leider auf Meinungsbilder verlassen von Menschen, die sich darauf spezialisieren, denen sie vertrauen. Solange es davon mehrere gibt, die unterschiedliche Standpunkte vertreten, bleibt ein gewisser Pluralismus gewahrt. Wenn aber alle diese Menschen oder die große Mehrheit nur noch einseitig Bericht erstatten, dann wird es problematisch.
Wir haben ja einen Effekt, ich benutze mal diesen Begriff Mainstream-Medien, obwohl es ja nicht die Medien gibt. Aber dort werden ja viele Informationen heute schon durch KI erstellt. Das heißt, die KI schreibt eigentlich ab, was eigentlich dort schon generiert wurde oder was reingefüttert wurde ins System, aber sind gar keine Journalisten mehr, die eben nachprüfen, die einfach einen Diskurs auch schon in der Redaktion anregen, sondern dort wird einfach schon sehr viel heute automatisiert auch übernommen. Und die Frage ist ja, wie kommen wir eigentlich aus diesem Dilemmata raus? Wir haben diese extrem verkürzte Informationsspanne oder den Kampf auch um diese kurze Informationsspanne beim Leser oder Leserinnen oder bei den Zuhörern, um einfach dort noch reinzukommen und das Interesse auch zu haben, sich zu informieren. Das ist auch ein Interesse, finde ich immer irgendwo.
Ja, da haben wir gleich ein doppeltes Problem vorliegen. Erstens, wie du vollkommen richtig sagst, es herrscht eine unglaubliche Informationsflut und eine gleichzeitig kurze Aufmerksamkeitsspanne. Das heißt, um diese kurze Aufmerksamkeitsspanne rittern und wetteifern viele verschiedene Menschen. Man kann sich das vorstellen wie auf einem mittelalterlichen Marktplatz oder einem orientalischen Basar. Der lauteste Schreier wird die meisten Blicke auf sich ziehen. Und das führt automatisch zu einer Radikalisierung der Gesellschaft. Denn derjenige, der am lautesten und heftigsten schreit, warnt, Panik macht, wird am meisten beachtet. Eine gefährliche Sache, denn gemäßigte, beruhigende Stimmen dringen schwerer durch. Das zweite Problem, wenn automatisierte Nachrichten einander selbst verstärken, entsteht dadurch eine Art von Teufelskreis, aus dem man nicht mehr ausbrechen kann. Zeitung A berichtet, in China fiel ein Sack Reis um. Nachrichtenagentur X übernimmt diese Meldung. Zeitung B berichtet, in China fiel ein Sack Reis um, siehe Zeitung A. Zeitung A greift Bericht von Zeitung B auf und ergänzt, auch Zeitung B bestätigt, der Sack Reis fiel wirklich um. Niemand weiß noch, ob er tatsächlich umgefallen ist, alle verweisen gegenseitig aufeinander. Journalistische Arbeit würde darin bestehen, an der Quelle nachzuprüfen. Und an der Stelle verabsäumen leider viele Journalisten ihr Handwerk.
Man muss natürlich auch schauen, passt die Information eigentlich ins Weltbild von mir selber, wenn ich Informationen mache? Und wer hat eigentlich Interesse, sich mit neuen Weltbildern auseinanderzusetzen, die nicht in mein Weltbild reinpassen? Weil das können ja auch Ängste auslösen. Wir haben alle irgendwelche Ängste, aber das kann eine Zusatzangst auslösen. Das kann ja auch eine Aggression auslösen, nämlich das stimmt nicht und derjenige wird dann gleich wütend. Also wie komme ich eigentlich mit einer Information, die nicht zu meinem bisherigen Weltbild passte? Ich denke jetzt nur mal den Wettkampf auch zwischen ist jetzt die Sonne der Mittelpunkt unseres Weltsystems oder ist die Erde der Mittelpunkt unseres Weltsystems? Und das war ja damals schon ein großer Machtkampf, den wir erlebt haben. Und etwas Ähnliches könnten wir heute auch sagen. Also sprich, wir haben ja auch einen Kampf, so nehme ich es zumindest wahr, um die Deutungshoheit der Informationen. Und wer dort nicht hineinpasst, hineingehört, wird ja auch gewisserweise verteufelt. Und den müssen wir mit dem Belzebub austreiben.
Genau, das ist ein klassisches Merkmal eines Glaubenskampfes. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Wahlspruch des Dreißigjährigen Krieges. Du hast etwas ganz Wesentliches angesprochen, und zwar dieses Bedürfnis, Recht zu haben. Ich glaube, es ist höchste Zeit, dass wir zurückkehren zur antiken griechischen Philosophie. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Denn nur so kann Wissen geschaffen werden. Durch die Demut und Bescheidenheit anzuerkennen, das Universum birgt unendlich viele Geheimnisse. Wir haben noch nicht einmal unseren eigenen Körper vollständig erforscht. Geschweige denn unseren Planeten, unser Sonnensystem. Wir wissen so wenig. Die Menschheit als Ganzes steht am Anfang ihres Erkenntnisprozesses und nicht am Ende. Eine Wissenschaft, die behauptet, sie könne alles erklären, ist nichts anderes als eine Religion, die sich etwas anmaßt, was gar nicht möglich ist. Denn unser Verstand könnte alle Geheimnisse des Universums gar nicht mehr erfassen. Wir sind ein Staubkorn auf einem kleinen blauen Planeten in einem unendlichen Schöpfungswerk. Zu denken, wir wüssten alles und hätten sicher Recht, ist von vornherein fehlgeleitet, führt zu Stillstand, führt zu starren, dogmatischen Glaubenslehren, Doktrinen, ähnlich der Auslegung des Christentums zur Zeit der Inquisition.
Du hattest gerade ein schönes Bild gehabt, unser schöner blauer Planet. Und wir sind eigentlich nur ein Staubkörnchen da drauf. Und ich möchte dich mal einladen auf eine Reise. Wir beide fliegen einfach mal raus ins Weltall und schauen von draußen auf unsere Mutter Erde. Wenn du da von draußen raus schaust, also aus einer anderen Perspektive, wie würdest du denn gegenwärtig das, was sich hier bei uns abspielt, aus der Sicht beobachten, wahrnehmen, wie würdest du es beschreiben wollen?
Ich würde sagen, schau, mein lieber Co-Pilot, Mitreisender, die Wesen auf diesem Planeten verstehen so wenig und haben so viel Angst, dass sie sich gegenseitig beruhigen, indem sie Meinungsgruppen bilden, die sich gegenseitig bestärken, um sich nicht so allein zu fühlen. Ich würde dir sagen, verurteile diese Wesen nicht. Denn Angst ist etwas Verständliches und Nachvollziehbares. Wenn man Dingen gegenübersteht, die so komplex und so unendlich vielfältig sind, dass man sie mit Worten nicht beschreiben und mit Gedanken nicht begreifen kann. Verurteile sie nicht. Bete mit mir für sie, dass sie ihre Angst ablegen.
Ich habe jetzt mehrfach schon von dir das Wort Angst gehört, aber haben wir nicht alle Ängste? Also vielleicht, wenn wir von draußen schauen, runter auf die Erde, so hat der eine, den wir sehen, vielleicht Angst um seine Existenz, dass er morgen seine Miete, sein Haus, was auch immer nicht mehr bezahlen kann. Der nächste hat vielleicht Angst, dass seiner Liebsten, seinem Liebsten, dass der krank wird und dort eine Angst da ist. Der nächste hat Angst, dass er aus seiner Gruppe, die du gerade so beschrieben hast, ausgestoßen wird und die nächste Gruppe ihn vielleicht nicht aufnimmt. Also Ängste haben wir vielleicht oder haben die Wesen, die wir da beobachten, vielleicht alle. Nur der eine ist vielleicht wirklich mutig, weil er es wagt, mit dieser Angst dort sich, ich sag mal, voranzuschreiten oder die Stufen zu erklimmen. Und der andere ist genau in diesem Prozess, was du vorhin als diese Angststarre bezeichnet hast, dass er einfach sich zurückzieht wie ein Kaninchen und eben gar nichts macht.
All die vielen Ängste, die du beschreibst, kann man zusammenfassen in einer einzigen Angst. Es ist die Angst vor der Zeit. Die Angst, dass in einer Minute Dinge anders sind als jetzt gerade. Und dass diese Dinge vielleicht schlechter sind als jetzt gerade. Dass ich Probleme habe finanziell, dass ich einen geliebten Menschen verliere oder dass ich selbst sterbe. Alle diese Ängste hängen mit der Zeit zusammen. Wenn wir Menschen aufhören, die Zeit zu fürchten und die Zukunft nicht als etwas Bedrohliches, sondern als eine Chance empfinden, wenn wir uns darauf konzentrieren, die nächste Minute könnte viel besser sein als die jetzige Minute, dann leben wir nicht mehr in Angst, sondern in Zuversicht, Hoffnung. Und an dieser Stelle brauchen wir die Bestätigung durch andere in der Form, wie sie durch Meinungsgruppen und Glaubenskämpfe immer wieder stattgefunden haben, gar nicht mehr. Denn in diesem Augenblick genügt jeder sich selbst Zuversicht und Hoffnung sind keine Gruppenphänomene, sondern etwas, das in jedem Einzelnen stattfindet.
Diese Zuversicht auf die Zukunft, dass dort etwas, ich sag mal, Angenehmes kommt, etwas, wo ich keine Angst haben muss, hat ja vielleicht als Gegenpart eins, dass ich mein heutiges Bild, mein Lebensbild, nachdem ich mein Leben ausrichte, kenne. Ich mache mal ein bisschen plakativ an der Stelle. Nehmen wir Massenkonsum, Massentourismus. Ich kann reisen. Ich weiß, wie meine Gemeinde aussieht, mit der ich unterwegs bin. Also alles das, diese Bilder sind alle bekannt. Aber was soll mir die Zuversicht vermitteln? Woher soll ich diese Zuversicht nehmen? Oder was nährt diese Zuversicht für eine Zukunft, die ich noch gar nicht kenne?
Du gehst davon aus, in der Schilderung, die du gerade geliefert hast, dass Zuversicht bedeutet, ich nehme mir etwas vor, was ich gerne möchte, und gut ist, wenn ich es erreiche. Das ist nicht die Form von Zuversicht, die ich meine. Ich meine die Zuversicht, egal was kommt, ich werde es begrüßen, ich werde es dankbar annehmen, ich werde damit zufrieden sein, was auf mich zukommt, ohne selbst bestimmen zu wollen, was es ist. Und das gilt sowohl für angenehme als auch für unangenehme Ereignisse. Denn beide haben eines gemeinsam. Sie gehören zum Leben. Sie sind das Gegenteil von Nicht-Leben. Auch Schmerz kann man begrüßen und kann sagen, hallo lieber Schmerz, danke, dass ich dich empfinden darf, denn das bedeutet, dass ich am Leben bin.
Das impliziert, dass jeder Einzelne sich aber sehr stark mit sich selbst auseinandersetzt, auch seine Ängste, die ihn vielleicht triggern, betrachtet, dass er seine Weltbilder anschaut, die er hat, dass er manches, was ihm vielleicht Schmerzen zugefügt hat, was er bisher unter den Teppich gekehrt hat oder versteckt hat, dementsprechend auch rausholt. Das kann ja auch schmerzhaft sein, das sich wieder anzuschauen, was ich gegenwärtig habe.
Selbstverständlich kann es das. Du sprichst allerdings jetzt in einem sehr anthropozentrischen Weltbild, wo du den Menschen in den Mittelpunkt stellst. Und hier fehlt neben der Zuversicht oder Hoffnung in meinen Augen die zweite göttliche Tugend, nämlich der Glaube. In einem theozentrischen Weltbild, in einem Weltbild, wo Gott existiert, real für dich ist, eine Rolle spielt, wo du dich mit Gott verbindest, wie immer du ihn nennst und wie immer du zu ihm betest, ist das ganz anders. Denn an dieser Stelle kannst du dich vertrauensvoll hingeben und kannst, egal was auf dich zukommt, egal was du erlebst, egal wie schmerzhaft oder wie schön es ist, dankbar dafür sein, dass es dir geschenkt ist, es erleben zu dürfen. Plakativ formuliert, solange du fühlst, bist du nicht tot. Und wenn man sich auf diesen Gedanken konzentrieren kann, in der festen Zuversicht, es hat seinen Sinn, was ich gerade erlebe, gibt es keinen Schmerz und auch keine Angst.
Die Thematik mit dem Glauben. Wir beide haben einen unterschiedlichen Glauben, aber sind vom Glauben auch geprägt oder, ja, ich sag mal geprägt. Und lassen uns von ihm auch leiten. Aber in meiner Wahrnehmung haben wir in den, oder beobachte ich in den letzten Jahren, dass der Glaube sehr stark abgewandelt wurde in einen Glauben an die Technik, an einen Glauben an den Konsum, an einen Glauben an das Materielle und weniger an das Spirituelle. Ich weiß nicht, ob du das auch so wahrnimmst, aber was machen diese Worte, was ich gerade mal so gesagt habe, also dass wir den Glauben eher an die Technik machen, also wir glauben eher, dass wir alles technisch lösen können und beherrschen können, also es gibt quasi nur dieses Technische, mit dem wir alles revolutionieren können.
Ja, genau das meine ich, wenn ich sage, wir befinden uns in einem Religionskrieg, denn die Wissenschaft des 21. Jahrhunderts hat es geschafft, bei vielen Menschen den Glauben an die Schöpfung durch ein göttliches Wesen, an etwas, das über unserer Seinsebene existiert, mit uns interagiert, für uns, durch uns sichtbar wird, ist komplett verdrängt worden von einem rein wissenschaftlichen, unter Anführungszeichen, arroganten Standpunkt, die Welt funktioniert wie eine Maschine. Gehst du 3 Stunden arbeiten, bekommst du Lohn Y, verwendest du für Konsumgut Z und hast damit deinen Lebenszweck erfüllt. Hast du ein Problem, gehst du zum Priester deiner Religion, er trägt einen weißen Kittel, nennt sich Arzt, du bekommst von ihm die heilige Hostie, eine Pille, eine Spritze, eine Salbe, zahlst deinen Obolus, entweder in bar oder über die Kollektenkasse der Sozialversicherung und erwartest 100%ige Sicherheit, dass dein Priester dir die Gegenleistung in Form von garantierter Gesundheit schenkt. Dabei gehen wesentliche Elemente des Lebens verloren. Verloren geht das Akzeptieren auch eines Wissenschaftlers und eines Arztes als fehlbarer Mensch. Das Akzeptieren, dass auch bei besten Absichten nichts hundertprozentig zuverlässig ist, nichts hundertprozentige Garantien bietet und auch das Akzeptieren, dass letztendlich kein wissenschaftliches Bemühen, keine noch so heilige Pille, Hostie, Spritze, Salbe dich vor dem schützen kann, was du eigentlich fürchtest. Nämlich, dass dein Leben endet. Irgendwann. Weil du sterblich bist.
Es beginnt ja aus meiner Sicht, weil du jetzt einen schönen Bogen gespannt hattest, was mir so an mechanistischen Tropfen eingeflößt wird, also die Pille, die Spritze, was auch immer. Es beginnt ja eigentlich beim Milieu. Das heißt, habe ich überhaupt auch ein Verständnis davon, dass nicht nur der Arzt in Anführungsstrichen für meine Gesundheit zuständig ist, sondern ich auch, wenn wir das Thema Angst nehmen, Angst erzeugt Stress und das ist nur noch ein ungesunder Stress, dass mein System noch dementsprechend anfälliger wird. Also ich komme in eine Petrischale rein, die regelrecht sich freut, dass dort ein Bakterium oder Virus reinkommt. Also sprich, wir machen eigentlich selber viel zu wenig, dass wir also viel zu wenig achtsam sind mit unserem eigenen Körper, mit unserem Milieu, in dem wir uns bewegen und dementsprechend keinen oder einen ungenügenden Beitrag dazu leisten, um die Gesundheit, also wenn wir das Thema Gesundheit jetzt mal kurz beleuchten, dass wir damit einfach auch ein angenehmes Verweilen auf der Erde haben in dem kurzen Zeitraum, der uns geschenkt ist, hier zu leben.
Keine Frage. Ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper, bedeutet umgekehrt, du kannst durch den Geist deinen Körper beeinflussen. Wenn du in Angst lebst und wenn du dich hetzen lässt, um bestimmte Dinge, die du dir als wichtig vornimmst, auf Biegen und Brechen zu erreichen, anstatt das zu begrüßen, was dir vom Schicksal geschenkt wird, dann stresst du dich, dann stresst du auch deinen Körper, dann stresst du deine einzelnen Körperzellen bis hinunter zu deinem Blut. Und das wirkt sich natürlich darin aus, dass es dir gesundheitlich niemals richtig gut gehen kann. Wenn du gesund sein möchtest, sei erst einmal glücklich, entspannt. Wenn du gesund bleiben möchtest, setze nicht ausschließlich auf Spritzen, Pillen, Salben, sondern setze auf Glaube, Hoffnung und Liebe. Die drei göttlichen Tugenden, die man nicht kaufen kann, die man genießen kann, die man leben kann, die man fühlen kann und die viel, viel, viel mehr zu deiner Gesundheit beitragen, als jeder Mann in einem weißen Kittel dir jemals schenken kann. Und ja, deine Frage, ob es mehr Sinn macht, eine Lebensspanne, egal wie kurz oder lang sie ist, zu genießen, oder ob es mehr Sinn macht, das habe ich zumindest herausgehört aus deiner Frage, die Lebensspanne verlängern zu wollen durch Einnahme von diesem und jenem, dann ist mein Standpunkt, lieber 2 Wochen glücklich leben als 20 Jahre leidend hetzen.
Wir haben ja heute den Chaos Monkey Talk. Und wir hatten ja vorhin auch gesprochen gehabt über diesen Glaubenskrieg, oder den du angesprochen hast. Und der hetzt uns ja vielleicht auch, dieser Glaubenskrieg. Der hetzt uns, wo gehe ich jetzt eigentlich hin mit meiner leibhaftigen Natur? Wo bringe ich mich ein in diesen Glaubenskrieg? Und dort ist für mich diese Frage, wir hatten in unserem Vorgespräch, wenn wir gewonnen haben, also zwischen dieser Demokratie als auch der Diktatur, also dieser beiden Glaubensrichtungen, die dort einen unerbittlichen Kampf gegenwärtig führen. Die Frage ist ja, wie gestalten wir eigentlich die Zukunft? Weil das Wort Kampf gefällt mir persönlich nicht so. Ich komme eher so an dieses Thema Liebe, was du eben auch angesprochen hattest, weil Kampf heißt ja auch Zerstörung. Kampf heißt Vernichtung. Kampf heißt, dass ich etwas auslösche. Wo ist die Zukunft? Wo ist das Bildnis? Wo wir hinkommen? Wie können wir uns das vorstellen?
Zunächst einmal, nicht jeder Kampf ist automatisch Zerstörung. Es gibt Situationen, in der gerade der Kampf, die Auseinandersetzung zwischen unterschiedlichen Ideen im eigenen Selbst eine Voraussetzung dafür ist, sich zu entwickeln. Und der Kampf mit sich selbst ist der schwierigste Kampf, den jeder Mensch zu führen hat. Dieser ureigenste Kampf spiegelt sich im Großen der Gesellschaft, im Kleinen der Familie und im Gewissen jedes Einzelnen. Wenn wir in der großen Gesellschaft dauerhaft eine Änderung erleben möchten, in unserem Zusammenleben, in unserem Umgang miteinander, dann ist es unverzichtbar, dass wir auch im Kleinen etwas verändern. Und das beginnt damit, bescheiden zu werden, demütig zu werden, die eigene Rolle nicht überzubewerten, nicht darum zu kämpfen, wer bin ich, sondern darum, wer möchte ich sein? Das beginnt im täglichen Planen des eigenen Tages. Möchte ich mich heute profilieren, Anerkennung suchen, Geld verdienen, Luxus erleben, mich besser fühlen als andere? Oder möchte ich heute etwas lernen, jemandem zuhören, etwas verstehen, jemandem helfen, Gutes tun, ohne Dank zu erwarten? Diese Grundsatzentscheidung von vielen Einzelnen verändert letztlich die Familien als kleinster Teil des Staates und der Gesellschaft. Und aus vielen Einzelnen und vielen Familien wird ein Staat und wird eine Zukunft.
Wenn ich mich so intensiv mit mir selber beschäftige oder du dich mit diesen Themen auseinandersetzt, unterscheidet sich das wahrscheinlich von dem, wie viele leben, weil viele ja doch eher getrieben sind in einem Hamsterrad, dass sie eben frühmorgens aufstehen, auf Arbeit hetzen, vielleicht auch nur ins Homeoffice und sich von dort aus einloggen. Und wir hatten ja eingangs gesprochen auch über diese Informationsflut, die auf uns einströmt. Wie kann der Einzelne sich so intensiv mit sich selbst auseinandersetzen, mit den Themen, die du gerade angesprochen hast? Gibt es dort ein Hilfsmittel, ein Konstrukt, welches dir geholfen hat dazu, dass es eben nicht eine Worthülse ist? Weil gerade Unternehmen kennen wir ja das Thema Worthülse in den verschiedensten Sachen, von Social Responsibility über Werte etc. Und dann ist es etwas, was 2 Jahre später wieder übertüncht wird und mit was Neuem beschrieben wird. Wie kann der Einzelne wirklich dahin kommen, in diesem sehr engen Tagesablauf, in dem man häufig hineingepresst ist?
Gibt es ein Muster, das mir geholfen hat? Ja, natürlich. Es nennt sich die Heilige Schrift. Und in der Heiligen Schrift steht etwas ganz Wichtiges. Am siebten Tage sollst du ruhen. Ruhen gibt dir die Möglichkeit, nachzudenken, zu bewerten, was du an den anderen 6 Tagen geschaffen und erreicht hast. Die Heilige Schrift, das Christentum, ist eine Anleitung, wie man zur Selbstreflexion gelangen kann. Es gibt andere Anleitungen, andere Religionen. Allen gemeinsam ist, sie enthalten ein Element der Selbstreflexion. Gebet, Meditation. Und sie enthalten die Forderung nach Ruhezeiten zum Zwecke der Auseinandersetzung mit sich selbst, mit dem eigenen Werken und Wirken und mit dem Übernatürlichen, wie auch immer es die jeweilige Religion bezeichnet. Die Antwort auf deine Frage, was braucht man, um im Alltag selbstreflektiert zu sein? Man braucht einen Glauben. Nicht eine Kirche, einen Glauben. Einen Glauben an etwas, das mehr ist als nur dieses Hamsterrad, dieses Funktionieren, denn wir sind keine Maschinen. Was wir wirklich sind, wissen wir nicht. Deshalb können wir es nur glauben.
Diese intensive Auseinandersetzung mit sich selbst, ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, kann ja teilweise wieder sehr schmerzhaft sein. Also für mich war zum Beispiel ein sehr schmerzhaftes Element. Ich weiß noch, ich war in Schottland gewesen und wir saßen in Edinburgh in einem Kreis und stellten uns so gegenseitig vor. War bei einer angenehmen Gastgeberin und dann sagte auf einmal einer in der Runde, my job is to kill other people. Er war Offizier in der britischen Armee und dann wurde mir nochmal so ganz klar, weil ich ja selber auch Offizier war, ja genau, Günther, das ist dein Job gewesen, to kill other people. Aber er brachte das so auf den Punkt, was denn bei mir das nochmal hervorbrachte, hey, wie stark ist denn das in mir eigentlich verwurzelt, eingepflanzt worden, dieses to kill other people. Und ich hatte dann einen Kampfkunstlehrer, der mich in eine Situation brachte, wo ich diesen Punkt dann auf einmal sehr stark bei mir erlebte und dann zu ihm gesagt habe, nimm mich jetzt aus der Situation heraus, weil ich merkte, dass genau dieser Instinkt in der Situation getriggert wurde. Und er hatte mir dann geholfen, aus diesem Muster, aus diesem Mem wieder rauszukommen. Hattest du ähnliche Erlebnisse auf deinem Weg, dass du so starke Muster auf einmal in der Selbstreflexion erlebt hast, die dich so bewegt haben?
Ja, selbstverständlich. So wie jedes andere Tier hat der Mensch, jeder Mensch und auch ich, gefährliche Instinkte in sich. Aggression, Wut, Neid, Gier, Hochmut. Du siehst, worauf ich hinaus will.
Die 7 Todsünden.
Ja. Zu glauben, man sei perfekt, ist immer falsch. Du kannst niemandem vertrauen, nicht einmal dir selbst. Du kannst jederzeit in eine Situation kommen, in der du, wie du es ausgedrückt hast, getriggert wirst, in der deine niederen Instinkte hervorbrechen, wie ein bösartiges Monster, und die Kontrolle übernehmen wollen über das, was du tust. Selbstverständlich habe ich solche Situationen erlebt. Und gerade in meiner Jugendzeit auch oft nachgegeben. Wichtig ist, wenn uns so etwas geschieht, an zwei Dinge zu denken. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Genauso dem anderen Menschen gegenüber, wie dir selbst gegenüber. Denn die Gerechtigkeit ist Gottes. Du als Mensch kannst nur aus deinen eigenen Erlebnissen lernen, über sie nachdenken, sie akzeptieren, auch wenn du Fehler begangen hast, auch wenn du Schuld auf dich geladen hast, dich bemühen, das Muster zu erkennen, in der Zukunft zu vermeiden und jeden Tag ein bisschen mehr zu reifen, ein bisschen weiter voranzukommen, auf dem Weg zu dem Menschen, der du gerne sein möchtest. Und das ist eine Frage der Entscheidung. Du kannst entscheiden, will ich eine Maschine sein in einem Hamsterrad oder will ich jemand sein, der anderen Leid zufügt, sie ausbeutet, sie unterdrückt, sie hintergeht, ihnen etwas wegnimmt, was dir nicht zusteht? Oder willst du ein Mensch sein, der dient, hilft, Brücken baut und an sich selbst arbeitet? Diese Entscheidung habe ich zu einem Zeitpunkt getroffen, als mir klar wurde, mein bisheriger Weg war falsch, so möchte ich nicht sein. Das war in meiner Jugend und seither ist jeder einzelne Tag ein Kampf mit mir selbst zwischen den Instinkten, zwischen den Versuchungen, den Todsünden und dem Ideal der drei göttlichen Tugenden. Glaube, Hoffnung, Liebe.
Jeder hat ja, oder viele haben ja Goethe Faust gelesen oder auch als Aufführung, als Inszenierung im Theater, im Kino erlebt. Und dort kann ja jeder das mal nicht nur als Theater- oder Kinostück sich betrachten oder Buch lesen und kann ja von dem, was wir gerade in den letzten Sequenzen diskutiert haben, einfach nochmal nachvollziehen, dass einfach beides in uns drin ist und wie der Kampf dementsprechend stattfindet. Und mal das Ganze nicht nur als ein Kunstwerk betrachten, eine Inszenierung, eine Literatur, sondern einfach mal auch in sich hineinspüren, inwieweit ist das, was Goethe dort so schön beschrieben hat, einfach auch ein Teil von mir und kann ich einfach das Ganze annehmen.
Wenn wir schon bei der Literatur sind, möchte ich hier gleich ein zweites Werk hinzufügen, Goethes Faust für die Selbstentwicklung und Rhinoceros von Eugène Ionesco für die Entwicklung der Gesellschaft.
Na, dann möchte ich noch als drittes, alle guten Dinge sind drei, seit 100 Jahren oder jetzt 101 Jahren wird in Salzburg der Jedermann aufgeführt. Und dass wir den Jedermann eben auch nicht nur betrachten als eine schöne Inszenierung dort vorm Dom, sondern einfach auch mal rein betrachten, was heißt das eigentlich für mich persönlich und mich damit auseinandersetzen.
An dieser Stelle zurück zu deiner Frage, wie kann ich Selbstreflexion in meinem Alltag einbauen? Zum Beispiel, indem ich statt irgendein immer nach dem gleichen Handlungsmuster ablaufendes Hollywood-Spektakel konsumiere, mir hier und da mal etwas aus vergangenen Zeiten, aus der Weltliteratur vornehme und genau das tue, was du gerade ansprichst, nämlich darüber nachdenken, was bewirkt das in mir, was macht das mit mir, welche dieser Figuren halte ich für ein Vorbild, welche nicht, wie würde ich mich verhalten anstelle dieser Figur, wie könnte sich die andere Figur mir gegenüber besser verhalten, schlechter verhalten. Ja, wer nicht mit religiösen Vorbildern arbeiten möchte, sondern lieber mit literarischen, kann auch auf diesem Wege sehr viel Erkenntnis gewinnen.
Du hattest ja angesprochen, dass wir eine Spaltung der Gesellschaft gegenwärtig erleben. Ich nehme sie sehr tief wahr, gegenwärtig, diese Spaltung, die ja bis in die Familie, in die Freundschaften hineingeht, in Unternehmen stattfindet. Und du hattest aber auch gleichzeitig gesprochen von dem Thema Brücken bauen. Einen der größten Brückenbauer in diesem Prozess, der mir bekannt ist, der leider genau an dem Tag, wo wir uns kennengelernt haben, am 26. Dezember letzten Jahres, ist er leider von uns gegangen, Desmond Tutu, der in einem Milieu gearbeitet hat, dann, was wir uns hier in Mitteleuropa bis dato nicht vorstellen konnten. Nämlich so viele Jahre Apartheid, so viele Jahre Ausgrenzung, so viele Jahre Menschen auch in Kerker, in Zuchthäuser gesteckt. Wenn ich jetzt auf das Brückenbauen komme, zu diesen Kämpfen, die gegenwärtig stattfinden, zu diesen Spaltungen, die gegenwärtig stattfinden, wo können wir ansetzen? Was braucht es, um diese Spaltung zu beenden und diese Gräben zuzuschütten und nicht noch weiter zu verfestigen, das Mauerwerk?
Ganz einfach. Respekt und Geduld. Beides angewendet im Gespräch. Viele Menschen sehen ein Gespräch als Gelegenheit, den anderen von der eigenen Meinung zu überzeugen, im Idealfall, indem sie ihn belehren. Pass auf, ich weiß, wie es ist, wie die Dinge zusammenhängen. Ich habe etwas Wertvolles gelesen, gelernt und deswegen bin ich besser als du, weil ich kenne die Wahrheit und du nicht und du musst sie mir jetzt glauben, denn wir stehen in einem Wettkampf. Das ist kein Gespräch, das ist verbale Aggression, das ist der Wunsch, den anderen zu dominieren, zu unterdrücken. Ein Gespräch in Respekt und Geduld beginnt man, indem man nicht weiß, wie es ausgehen wird. Indem man nicht mit einer Absicht in dieses Gespräch geht, zumindest nicht in einer belehrenden, nicht mit einer Zielabsicht, sondern indem man mit offenen Ohren und offenem Geist, mit der Absicht, den anderen zu verstehen, in dieses Gespräch geht. Respektvolle, geduldige Gespräche bauen Brücken, selbst zwischen noch so verfeindeten Menschen. Und ein Beispiel, das ich hier gerne zitieren möchte: Es gab einen schwarzafrikanischen Mann, der 30 Jahre seines Lebens mit Mitgliedern des Ku Klux Klans respektvolle und geduldige Gespräche geführt hat. Es ist ihm gelungen, über 200 Mitglieder des Klans zum Austritt zu bewegen und den obersten Chef als besten Freund zu gewinnen. Er ist ein wahrer Held. Ein Mann, der sein Ego komplett hinten angestellt hat, der zu Menschen gegangen ist, von denen er wusste, sie würden ihn am liebsten verbrennen, der sich von ihnen hat erniedrigen, beschimpfen, demütigen lassen, immer und immer wieder, und der nicht aufgegeben hat, zu sprechen, aber nicht missionierend, sondern immer mit dem Wunsch, den anderen zu verstehen. Erkläre mir, warum hast du mich? Und dann gemeinsam hinschauen, was sind die Bausteine des Hasses? Welche genauen Elemente, welche Ängste bringen dich dazu, mich zu hassen? Was genau möchtest du mir antun? Warum möchtest du mir genau das antun? Respekt sogar für den Feind, Respekt für den Hass des Feindes. Auf diese Art führt Respekt und Geduld im Gespräch zu Freundschaft und Liebe im Ergebnis.
Ich nehme jetzt mal zwei Sachen dort heraus. Das erste ist Fragen, Hinterfragen. Du hast sehr schöne Fragen eben formuliert. Die kann ich gar nicht so gut wiederholen. Weil oftmals kommen wir ja eher mit Aussagen und erhobenen Zeigefinger. Ja, Lehrerlampe erinnert. Ja. Wir haben ihn alle in unserer Kindheit irgendwann mal gelesen. Und das muss natürlich auch geübt und trainiert werden, kultiviert werden, dass wir Fragen hinterfragen, aber nicht nur von dem anderen, sondern auch die eigene Haltung hinterfragen und damit in den Diskurs kommen und damit vielleicht ein neues Bild dann auch kreieren von meinen eigenen Bildern, die ich bisher habe, meinen eigenen Weltbildern, die ich habe. Und das andere, was mir kam, war, was ich aus der Kampfkunst habe, nämlich nicht über den anderen zu dominieren. Das ist im Kampfsport, wo ich draufhaue. Aber in der Kampfkunst geht es darum, dass ich den anderen eben nicht über ihn dominiere, sondern dass ich in einem energetischen Austausch bin, dass ich die Energie des anderen aufnehme, ohne ihn zu zerstören, sondern es kann sich man vielleicht so vorstellen, wenn der Angriff kommt, dass ich ihn zwar vielleicht zu Boden bringe, aber ihn nicht verletze und einfach aufzeige, wo ist quasi die Verletzungsgrenze auch, und gleichzeitig aber mit ihm wieder in einen Kreislauf der Energien komme. Weil ich möchte ja eigentlich das Ganze am Laufen halten, diese Schwingung, und nicht in eine Starre reinkommen. Und das ist etwas, was ja in unserem System, wir hatten vorhin ja auch über die Universitäten gesprochen, in diesen normativen Wissenschaften, eigentlich den Menschen abtrainiert wurde. Weil wenn es nur diese eine Lehrmeinung gibt, dann sind die anderen Meinungen ja nicht erwünscht, dann darf ich sie ja gar nicht hinterfragen. Und das ist etwas, wie können wir diese Sache erstmal selber feststellen, dass ich vielleicht gar nicht frage, sondern dass ich immer gleich ins Argumentieren komme.
Wissenschaft soll Wissen schaffen, und das funktioniert nur, wenn der, der sie betreibt, akzeptiert, dass er nichts weiß. Dasselbe gilt in jedem Gespräch. In dem Augenblick, wo du dir bewusst bist, ich kenne nicht die allein selig machende Wahrheit, ergibt sich alles andere ganz von selbst. Es ist eine Frage der Demut. Ich könnte mit allem, was ich je gelernt habe, mit allem, woran ich je geglaubt habe, total falsch liegen. Und du könntest mir in diesem Gespräch die Augen dafür öffnen. Und wenn es so wäre, dann wäre ich dir dafür dankbar.
Ich würde mich jetzt freuen, wenn wir jetzt hier ein großes Publikum hätten und könnte jetzt jemanden reinladen in dieses Gespräch, weil das in meiner Wahrnehmung gegenwärtig eine wunderbare Qualität hat, wo man diese Betrachtung noch aus einer anderen Perspektive mit reinnehmen könnte. Wir können es gerade im Moment nicht, aber das wäre jetzt nämlich das Spannende. Wie komme ich in den Austausch, wie komme ich in den Dialog, um noch andere Perspektiven mit hineinzunehmen? Weil das erhöht ja nicht nur die Perspektivenvielfalt, sondern kreiert ja auch neues Gedankengut. Und genau das brauchen wir ja vielleicht auch für die Gestaltung der Zukunft. Weil wenn ich zu unserer Eingangssituation betrachte, der chaotischen Situation, in der wir gegenwärtig leben, so beobachte ich, dass gegenwärtig vielen Menschen nämlich das Zukunftsbild fehlt. Sie kleben an ihren alten Bildern und ich möchte dieses Thema jetzt nicht, wälzen. Ich lasse mich impfen, um einfach meinen Job zu behalten, auf Reisen zu gehen, wie auch immer. Aber genau durch diese Gestaltung der Zukunft, weil ihnen nämlich vielleicht diese Zukunft fehlt, könnten wir ein Zukunftsbild gestalten in einem derartigen Dialog, welches bisher noch nicht bekannt ist. Weil uns fehlt in meiner Wahrnehmung nämlich genau diese Kreation der Zukunft. Wir haben da noch keinen Prozess für entwickelt. Und wir haben auch noch keine Vorbilder, ich weiß nicht, ob du welche kennst, die schon dort waren in der Zukunft und jetzt so als Zeitreisende zurückkommen und sagen, ich habe hier schon mal so diesen Trampelpfad gelegt und du brauchst nur nachgehen. So, ich weiß nicht, ob du diese Galionsfiguren kennst oder ob wir alle gegenwärtig in diesem Moment stehen. Wir sind gefordert, diese Zukunft zu malen, zu Papier zu bringen, zu visualisieren, um einfach auch den Mut zu schöpfen, in diesem Chaos die nächsten Schritte gemeinsam zu gehen.
Ich stimme dir zu, dass es dringend notwendig ist, dass wir ein solches Zukunftsbild gestalten, denn wer nicht weiß, wo er hin will, wird auch nirgendwo hinkommen. Wir sind keine Spielbälle, die passiv irgendwo auf dem Wasser herumgestoßen werden. Wir sind Menschen mit Gestaltungskraft. Wir schreiben die Geschichte, nicht andere. Um beim Wasser zu bleiben, im Augenblick befinden wir uns in einem Seesturm. Das Schiff, das wir kannten, ist gesunken. Und wir klammern uns mit aller Kraft an die letzten Planken, die herumtreiben, und bilden uns ein, dadurch irgendwie wieder über Wasser bleiben zu können, zumindest annähernd so wie auf dem gemütlichen, gesunkenen Schiff. Es wird Zeit, dass wir die Planke loslassen und schwimmen lernen. Es wird Zeit, dass wir uns darauf freuen zu schwimmen und das Schwimmen zu genießen. Ja, die alte Normalität wird es nie mehr geben. Die neue Normalität, die uns die Hohepriester der Wissenschaftsreligion ausmalen, lehnen die allermeisten Menschen, die sich damit beschäftigen, ab. Was ist die Alternative? Die Alternative ist, dass wir schwimmen, dass wir uns freuen zu schwimmen, dass wir uns freuen, eine neue Normalität nach unseren Vorstellungen zu gestalten. nicht getrennt vom Wasser, sondern im Wasser. Im Einklang mit unserem Wesen, mit unserer Natur, mit dem, was sich gut und richtig anfühlt. Und ja, es gibt einen Begriff dafür. Dieser Begriff, an dem zahlreiche Denker der außerparlamentarischen Opposition schon seit über einem Jahr mitwirken, mitdiskutieren, entstand an einem ganz besonderen Septembertag in Ravensburg. Und er lautet Anthropokratie. Die Herrschaft des Menschen. Das geht über das hinaus, was wir heute in der großen Gesellschaftsdebatte besprechen, nämlich die Demokratie. Die Demokratie ist ein Konzept, das behauptet, die Herrschaft des Volkes zu sein. Da gibt es ein Problem. Wer ist denn dieses Volk, das herrschen soll? Wie definierst du dieses Volk? Wer gehört zu diesem Volk? Wer gehört nicht zu diesem Volk? Damit hast du automatisch Spaltung, Lagerbildung, Apartheid. Ich gehöre dazu, du nicht. Du gehörst dazu, ich nicht. Gegensätze, Konkurrenz, Wettkampf. Wenn es uns gelingt, anstelle des Volksherrschaftsbegriffs mit all seinen Schwächen wie Mehrheiten, Minderheiten, Parteien und alles, was dazugehört, den Begriff der Menschenherrschaft, der Anthropokratie zu setzen, in der der einzelne Mensch selbstbestimmt und eigenverantwortlich mit Achtung, Verantwortung und Respekt für alles Leben in einer transparenten und direkten Demokratie sein Leben führt und die Gesellschaft mitgestaltet, dann haben wir etwas Neues geschaffen und die Menschheit in ihrer Entwicklung auf eine neue zivilisatorische Stufe gehoben. Das ist mein Ziel, mein Wunsch, einen kleinen Beitrag zu leisten auf dem Weg zur Anthropokratie und an der Verschriftlichung all dessen, was damit zusammenhängt, arbeiten etwa 50, 60 Denker, Philosophen, Theologen, Politikwissenschaftler und andere Analytiker seit September 2020 bis heute. Vieles haben wir durchgedacht, vieles verworfen, viele Fragen sind offen, und um dieses Konzept wirklich überzeugungsfähig, zustimmungsfähig abzurunden, wird es einen langen, großen gesellschaftlichen Diskurs brauchen. So etwas geschieht nicht in Wochen oder Tagen. Das ist eine Lebensaufgabe für uns alle.
Ich wollte nämlich gerade fragen, wo ich diese Worte von dir gehört habe, die mich sehr berührt haben. Was braucht es, dass das zu den Menschen kommt? Nämlich, sie müssen es ja erst einmal auch hören, verstehen, auch vielleicht begreifen, weil hören alleine reicht wahrscheinlich, sondern es muss begriffen werden. Und dann, was braucht es, um es auch praktisch erlebbar, erfahrbar zu machen?
Nun, erstens um es noch einmal in der Sprache des Militärs auszudrücken, kein Plan überlebt den ersten Feindkontakt. In diesem Zusammenhang braucht es außer Hören und Begreifen vor allem anderen praktische Anwendung, Erprobung. Das heißt, es braucht Menschen, die sich darauf einlassen, in einem zunächst kleinen Rahmen einer Gemeinschaft die Prinzipien, die praktische Anwendbarkeit dieser Prinzipien zu überprüfen, zu leben, auszuprobieren, zu bewerten, zu verbessern durch ihre Rückmeldungen und auf diese Art den Prozess der Entwicklung mitzugestalten. Wir brauchen als erstes eine Verschriftlichung dessen, was bisher durchdacht ist. Als zweites die Reichweite, um Menschen zu erreichen, die sich dafür interessieren. Als drittes Rückmeldung, Mitbeteiligung von Menschen, die wir jetzt noch gar nicht kennen. Als viertes die Erprobung in der Praxis. Und wenn all das geschafft ist, dann kann man sagen, wir haben Wissenschaft betrieben, denn wir haben Wissen geschaffen über etwas, das es bisher nicht gab und worüber wir dann Aussagen treffen können. Es hat funktioniert, es hat nicht funktioniert, es hat folgende Schwächen oder Stärken, es kann angewendet werden in großem Maßstab oder nicht. Das ist der Weg, den ich sehe zur Anthropokratie.
Angenommen, ein Hörer, eine Hörerin ist jetzt von der Idee begeistert, interessiert. Wie kann sie sich dort einbringen oder wie kann sie Teilhabe erlangen oder mitgestaltend einwirken auf das, was du gerade beschrieben hast?
Nun, wenn sie mich kontaktiert, kann ich sie gerne in der entsprechenden Diskussionsgruppe hinzufügen, eine Telegram-Gruppe, wo wir sowohl schriftlich als auch regelmäßig in Form von Sprachchats dieses Thema besprechen, weiterentwickeln, Erfahrungen austauschen, mit bereits laufenden Teilerprobungen von einzelnen Ideen aus dem Gesamtkonzept. Sie ist herzlich willkommen in dieser philosophischen Arbeitsgruppe, die wahrscheinlich die unbekannteste Arbeitsgruppe der Namen- und labellosen Teams ist, denn bisher ist sie noch mit keinem Ergebnis an die Öffentlichkeit getreten.
Was heißt Namen- und labellose Teams, damit sich die Hörer da was vorstellen können?
Ja, das ist ein ganz spannendes Thema. Du sagtest zu Beginn ganz richtig, ich bin Aktivist. Ich bin Aktivist für Grundrechte in etwas, das ich selbst als außerparlamentarische Opposition beschreibe. Denn die Menschen, die von diesem Begriff umfasst sind, sitzen nicht im Parlament, sie sind außerparlamentarisch und sie sind mit der Politik der Regierungen aktuell nicht einverstanden, daher sind sie Opposition. In dieser außerparlamentarischen Opposition gibt es, wie überall, verschiedene Strömungen, Gruppierungen. Es gibt Initiativen und Organisationen, Vereine und Parteien Menschen, die sich zusammengeschlossen haben und sich einen Namen gegeben haben, Regeln, Statuten gegeben haben. Und dann gibt es eine sehr große Gruppe von Aktivisten, aktuell über 1800, die einen anderen Weg gehen, einen neuartigen Weg, die nicht definieren, wer sind wir, die sich nicht ein Label oder einen Namen geben, Anhänger rekrutieren, Projektbudgets etc. entwerfen, Zuständigkeiten verteilen, Workflows designen, sondern die definieren, was wollen wir. Und projektbezogen in verschiedensten Arbeitsgruppen Dinge umsetzen. Dinge erkunden, erproben, Wissen schaffen, sich austauschen. Da gibt es zum Beispiel das Strategieteam, das Medienteam, das Medienanalyseteam, das Tonstudio-Team, das internationale Vernetzungsteam, das Seelsorgeteam und eben auch das Anthropokratie-Team.
Das ist natürlich ein riesengroßer Bogen. Ich denke mal, dass ich das jetzt nicht zerfleddern möchte durch weitere Fragen, sondern dieses Bild einfach mal so stehen lassen möchte. Weil wir haben einen sehr, sehr großen Bogen gespannt, von wo wir hergekommen sind, bis jetzt in diese Beschreibung deiner Namen und labellosen Teams. Und ich kann mir vorstellen, das muss bei den Zuhörern und Zuhörerinnen erst einmal sacken. Also mir geht es gerade so auch, weil sehr viele neue Eindrücke jetzt auf mich eingeströmt sind, die ich selber erst einmal verorten muss, die ich selber erst einmal dementsprechend in Relation bringen muss. Was schwingt dort eigentlich wie? Was macht das mit mir? Da gibt es also eine Opposition außerhalb des Parlaments, die sehr wissenschaftlich arbeiten, die etwas experimentieren, etwas vollkommen Neues in die Welt bringen möchten, ein neues Gesellschaftsmodell, an dem eine große Anzahl an Wissenschaftlern arbeitet, wo ihr schon Teilprojekte laufen habt. Und das finde ich eine sehr spannende Sache. Und gleichzeitig sehe ich aber auch die Aufgaben, die wir im täglichen Miteinander haben, weil ja die, ich sag mal, heute Regierenden dementsprechend uns manchmal das Nachdenken schwierig gestalten, wo ich immer wieder aufpassen muss, dass ich selber nicht in Wut gerate, weil dort wieder schon was um die Ecke geflogen kommt, nach dem Motto, ich dachte, schlimmer geht's nimmer und es geht doch dann noch irgendetwas. Und ich möchte deswegen einfach mal diese wunderbaren Worte von dir so als Schlussbild stehen lassen, weil es einfach ein schönes Bild war und es für mich auch sacken lassen und verdauen lassen. Wie oder was nimmst du aus unserem Gespräch mit? Was hast du für Gedanken aufgegriffen? Was hat sich bei dir so noch an etwas Neuem, Erweiterten oder an einer neuen Reflexionsebene ergeben in diesem Gespräch?
Erstens fand ich es großartig, wie du dieses Gespräch geführt hast, wie du mir Fragen gestellt hast, die teilweise auch schwierig waren für mich, die es erfordert haben, Dinge, die für mich selbstverständlich sind, weil ich damit täglich lebe, zu formulieren, im Wunsch, sie dir zu erklären. An mehreren Stellen ist es mir nicht gelungen. Du hast dadurch reagiert, dass du nachgefragt hast, die Frage präzisiert hast, tiefer gegangen bist. Und das wiederum hat in mir dazu geführt, dass ich manche Dinge erkannt habe, wo mein eigenes Weltbild Schwächen in der Formulierung besitzt, wo Verbesserungsbedarf besteht. Dafür bin ich dir dankbar. Ich werde diese Aufzeichnung auch selbst wahrscheinlich mehr als einmal anhören, über Fragen, die du mir gestellt hast und die ich nicht zu meiner Zufriedenheit beantwortet habe, noch einmal nachdenken, versuchen zu verstehen, an welcher Stelle die Kommunikationsbrücke zwischen dir und mir heute nicht funktioniert hat und wie wir vielleicht in einem weiteren Gespräch über die jeweilige Brücke gemeinsam gehen können. Das Gespräch war insofern etwas asymmetrisch, weil es ja ein Interview war und wir somit hauptsächlich über mein Weltbild gesprochen haben. Ich würde es gerne bei Gelegenheit umdrehen, dich interviewen und von dir lernen, neue Aspekte zu sehen, zu verstehen. Du hast beispielsweise angesprochen, dass wir beide glauben, aber unterschiedlich. Das wäre ein Thema, das ich mir gut vorstellen könnte, mit dir zu diskutieren, denn ich weiß aktuell überhaupt nicht, wie und woran du glaubst. Deine Zuhörer wissen das möglicherweise besser aus vergangenen Gesprächen. Ich habe bisher keine deiner Sendungen gehört, werde das nachholen. Ich hoffe, du wirst mir sagen, wo ich die vergangenen Sendungen finde. Ja, und ich glaube, was ich heute vor allem gelernt habe, chaotische Affen finden manchmal lila Bananen.
Lieber Alexander, vielen Dank und genießen wir diese lila Bananen. In dem Sinne, einen schönen Abend noch.